Intimsphäre, der Podcast zu Themen, über die zu wenig gesprochen wird. Wir sind Eva
und Sarah und wir freuen uns, dass du zuhörst.
Please listen carefully.
Herzlich willkommen nach einem sehr langen, pausierten Jahr zur neuen Folge. Mit mir diesmal jetzt alleine plus Gästin, sagen wir jetzt mal, plus Gast. Gästin klingt auch immer komisch, aber wurscht, wir sagen jetzt einfach Gästin. Warum bin ich alleine? Sarah ist derzeit noch immer auf unbestimmte Zeit pausiert und deswegen haben wir ausgemacht, ich mache den Podcast alleine weiter, weil es noch so viele Themen hat und Themen gibt, die mich brennend vor allem interessieren. Und deswegen hole ich mir jetzt meine Gäste dazu und mein erster Gast ist die Nadja. Hallo Nadja.
Hallo Eva.
Es freut mich sehr, dass du heute da bist. Danke für deine Zeit. Und das Thema heute ist Leihmutterschaft. Genau, sonst würde ich nämlich vorschlagen, wir kommen gleich in medias res. Und vielleicht kannst du gleich mal kurz erzählen, wie kommt das für dich, das Thema Leihmutterschaft ein Thema ist?
Ja, hallo Eva, auch danke für die sehr liebe und nette Einladung. Ich fühle mich sehr geehrt, heute Gast oder Gästin in deiner Podcast-Serie zu sein.
Sehr gerne.
Und ja, um auf deine Frage zurückzukommen, warum dieses Thema bei mir aufgekommen ist, ist ganz einfach erklärt. Ich hatte mit 16 oder 17 beim ersten Gynäkologenbesuch sozusagen die Diagnose bekommen, und jetzt sind wir bei dem Thema des Begriffs, den ich jetzt gerne sage. Es wurde festgestellt, dass ich das Meyer-Rokitansky-Küster-Hauser-Syndrom habe.
Okay, das klingt wahnsinnig kompliziert.
Klingt wahnsinnig kompliziert, ist aber sehr einfach erklärt. Es ist eine von Geburt an fehlende Gebärmutter. Mhm. Ja, und wie soll ich sagen, ich hatte von Anbeginn eine sehr liebe Frauenärztin, die mich eigentlich auf das Thema Leihmutterschaft immer gebracht hat. Also Okay. Egal, wie oft ich beim Gynäkologen auch dann in weiterer Folge für Routineuntersuchungen war, die hat mir dieses Wort immer hingeworfen. Mhm. Ich glaube, ich habe es ihr zu verdanken, dass ich überhaupt diesen Gedanken jemals für mich in Erwägung gezogen habe. Aber ich höre sie irgendwie immer noch, dass sie bei jeder Untersuchung sagt, Nadja, schau, super, passt alles, Leihmutterschaft ist kein Problem.
Okay.
Also dieses Leihmutterschaft ist kein Problem war immer für mich so dieses, dieses Anzündeln auf dieses Thema. Ja. Und ja, ganz einfach erklärt, ich meine, möchtest du leibliche Kinder haben, bleibt dir in meinem Fall eigentlich keine Alternative.
Mhm. Kurzer Exkurs zu deiner Diagnose, das heißt, du hast auch nie Blutungen.
Richtig, genau.
Okay.
Das darf ja auch einen Vorteil haben.
Ja, eigentlich schon, gell?
Genau.
Gerade genau. In meinem Fall ist das sehr, wow, es gibt Menschen ohne Blutung, ohne Schmerzen.
Ja, das, davon bin ich glücklicherweise auch befreit.
Ja.
Kein Vorteil ohne Nachteil, aber
ja,
das ist der einzige positive Aspekt.
Ich finde es insofern interessant, dass die Gynäkologin dich gleich mit diesem Thema so konfrontiert, wenn das ja in Österreich eigentlich nicht legal ist.
Das ist richtig. Es ist auch in Österreich nach wie vor nicht legal. Mhm. Aber ja, man muss sich nur zu helfen wissen, sage ich dazu jetzt einfach nur. Ja. Und es gibt andere Länder, die da, ich sage jetzt mal ganz salopp, einfach offener sind und vielleicht nicht ganz so kleingeistig und dieses Thema natürlich zulassen, weil ich glaube, ich bin kein Einzelfall.
Ja.
Deshalb sitzen wir auch hier und machen diesen Podcast. Und ich glaube, dass es sehr, sehr viele Frauen eigentlich auf dieser, nicht auf dieser Welt, sondern in unserem Land gibt, die mit dieser Möglichkeit sich ihren Familientraum erfüllen können. Mhm. Und ich finde es jetzt sehr schade, dass Österreich da leider noch ein bisschen hinten nach ist. Es ist wahrscheinlich alles nur eine Frage der Zeit, aber noch sind wir in Österreich nicht so weit, aber man muss ja nur ins umliegende Ausland schauen.
Ich habe mich informiert, warum es in Österreich nicht legal ist, und es ist tatsächlich einfach nur die Tatsache, dass bei uns im Gesetzestext steht, die Frau, die das Kind zur Welt bringt, ist die Mutter.
Mhm.
Auch wenn es gar nicht die eigene Eizelle betrifft. Ja. Das ist eigentlich spannend. Weil du könntest, also so, auch wenn du das jetzt illegalerweise in Österreich machen würdest und die das Kind kriegt, auch wenn es gar nicht ihre DNA ist, sie ist trotzdem die Mutter. Und das finde ich spannend, weil das einfach irgendwie unlogisch ist. Aber gleichzeitig
das ist unlogisch, eben, ja.
Dass das aber dann halt nicht legal ist. Also ich find's witzig, dass man sagt, ja,
naja, es ist eine Begriffsauslegung und das ist einfach so, ja, jetzt bin ich wieder bei kleingeistig. Wo ich sag, ist das ist wirklich der Grund, warum wir uns da das Leben schwerer machen. Also ich kann's nicht verstehen. Ich kann es vielleicht aber auch deshalb nicht verstehen, weil ich ja selbst betroffen bin.
Ja, klar, ja.
Ich glaube aber auch, mich hineindenken zu können, wäre ich nicht betroffen, ich würde das Problem nicht erkennen. Warum?
Eben, es schadet ja niemandem.
Es schadet niemandem. Und das ist ja jetzt keine Zwangsverpflichtung. Also man darf sich das Thema Leihmutterschaft jetzt vielleicht auch nicht unbedingt so vorstellen, dass du andere Frauen dazu zwingst, als Leihmutter, als Leihmutter bereit zu sein oder zur Verfügung zu stehen oder wie auch immer man den Begriff jetzt nehmen mag. So ist es ja nicht. Die machen das ja freiwillig. Ja? Mhm. Und es gibt ja immer glücklicherweise noch Menschen, die anderen gern was Gutes tun wollen. Und das ist im Prinzip das ganze Thema dahinter.
Ja. Und hast du dich da jetzt schon befasst? Also bist du schon in einem Prozess drinnen oder erst interessiert? Oder wie schaut die Situation bei dir jetzt speziell aus?
Nein, ich bin eigentlich mittendrin in diesem Prozess. Ich denke und hoffe, in diesen ganzen Vorstufen jetzt im Endspurt zu sein. Aber jetzt ohne zu wissen, was noch alles auf mich zukommt. Also deswegen sage ich es ganz vorsichtig, dass ich im Endspurt bin. Ich habe schon sehr viele Maßnahmen getroffen. Ja. Das beginnt einmal damit, dass man einmal Eizellen einfrieren lassen muss. Ja. In Österreich ist das zum Beispiel auch so. Da kann ich jetzt nur aus meiner Situation sprechen. Ich weiß nicht, wie es bei verheirateten Paaren ist. Wahrscheinlich macht es keinen Unterschied. Mein Partner und ich, wir sind unverheiratet, was die Sache auch im Ganzen schwieriger macht, sage ich gerne von Anfang an dazu. Jetzt nicht unbedingt bei uns in Österreich, aber was das Thema Leihmutterschaft betrifft. In Österreich ist es so, dass du in einem ersten Schritt eine notarielle Bestätigung brauchst, dass du als Paar diesen Prozess startest, dass du in einer Lebensgemeinschaft bist, dass beide Seiten den ganzen Prozess freiwillig starten. Das brauchst du für die ganzen IVF-Behandlungen auf der Klinik, ist aber jetzt ein formaler Akt, also jetzt ohne Probleme zu bewältigen, sage ich jetzt einmal. Ja. Und danach habe ich den ganzen Prozess, den ganzen IVF-Prozess sozusagen hinter mich gebracht, von Hormonbehandlungen bis hin dann zur Eizellenentnahme, zur Eizellenbefruchtung und dann zum Einfrieren der Eizellen. Wir haben ja das große Glück gehabt, dass wir sehr viele Embryonen einfrieren konnten. Also bei uns sind es in Summe 12.
Boah.
Das ist wirklich das Erfreuliche wieder jetzt an diesem ganzen Prozess. Und dann geht es erst in einen nächsten Schritt. Dann musst du mal schauen, du musst dich mal für ein Land entscheiden, wo du gerne diese Leihmutterschaft machen möchtest. Uns ist aus der Klinik Griechenland empfohlen worden. Und da muss ich jetzt sagen, sind meine Erfahrungen sehr negativ eigentlich, also jetzt nicht negativ im Sinne von, die Klinik war nicht toll, der Arzt war nicht gefühlt nicht kompetent, das alles nicht. Ich glaube nur, dass er uns sehr viel Zeit genommen hat.
Okay. Ja.
Wir haben nämlich den ganzen Prozess dort gestartet, also ich habe Beratungsgespräche in Griechenland gehabt, damals muss er fairerweise dazu sagen, mitten in der Corona-Zeit, was natürlich auch alles ein bisschen in die Länge gezogen hat und verzögert hat. Ja, das stimmt.
Das heißt, du warst vor Ort?
Ich war nicht vor Ort in Corona. Wir haben ja über Skype ein erstes Beratungsgespräch gemacht mit einem griechischen Arzt, der sehr gut Deutsch spricht, der lange in Innsbruck Leiter der Frauenklinik war, wenn ich jetzt das nicht ganz falsch im Kopf habe.
Nur kurz einen Moment, wenn du, dass ich dir da kurz mal zurückspule. Das heißt, du hast ganz normal eigentlich auf einer Klinik hier in Österreich, eigentlich egal wo, gesagt, du möchtest die Hormonbehandlung in vitro und so weiter. Wir haben eh auch eine Folge dazu über Kinderwunsch, da wird das auch kurz erklärt, wie das abläuft. So viel dazu, aber dort ganz normal diese Behandlung gemacht, aber schon hinsichtlich, weil es wird mit Leihmutterschaft, dass diese Embryos ja irgendwann einmal irgendwo hin transferiert werden.
Ja, genau.
Und das war kein Problem, obwohl es in Österreich illegal ist.
Nein, es war kein Problem.
Die Klinik in Österreich hat dann schon eine empfohlen, hat den Kontakt hergestellt oder wie?
Ja, genau. Also ich habe eine Empfehlung von der Klinik in Graz bekommen, weil es anscheinend eine partnerschaftliche Zusammenarbeit in anderen Bereichen in Sachen Kinderwunsch schon gegeben hat oder gibt. Ja. Und so sind wir dann auf Griechenland gekommen. Ich war für den ersten Schritt eigentlich sehr dankbar, muss ich auch sagen, weil ich sehr viel über das Thema Leihmutterschaft vom griechischen Arzt erfahren habe. Ja. Ja. Also der war sehr gut in der Aufklärung und sehr gut in der Art und Weise, mir zu erklären, wie die Philosophie in Griechenland dahinter ist. Und deshalb traue ich mich auch zu behaupten, dass es eine sehr, wie soll ich sagen, ein sehr harmonischer Prozess eigentlich sein sollte. Dass sie sehr genau schauen, welche Frauen sie als Leihmütter auswählen, dass die mit den leiblichen Eltern gut harmonieren müssen. Der Kontakt zwischen den einzelnen Personen ist in Griechenland sehr, sehr wichtig und ist auch mir sehr wichtig. Also ich habe wirklich den Zugang und die Herangehensweise und auch die Philosophie dahinter in Griechenland wirklich super gefunden. Ja.
Okay.
Problem dahinter war eigentlich nur das, dass sie in Griechenland nicht, wie soll ich sagen, in Griechenland nicht so ein... Da ist das Thema Leihmutterschaft zwar legal und erlaubt, aber es ist nicht so populär wie in gewissen anderen Ländern, wie beispielsweise in der Ukraine vor Kriegsbeginn, ja, genau. Ja, oder eben auch in Georgien. Es gibt ja sehr viele Länder, wo du Leihmutterschaft auf legalem Weg machen kannst oder durchführen kannst. Und mir war einfach Griechenland sehr sympathisch, einerseits, weil ich das Land liebe und weil ich eben den Arzt sehr sympathisch gefunden habe und auch einfach seine Herangehensweise toll gefunden habe. Gescheitert ist es bis dato eigentlich daran, dass er uns immer wieder vertröstet hat. Ja, also der Knackpunkt momentan ist der, dass er sagt, ich melde mich, wenn ich eine passende Leihmutter gefunden habe. Mhm. Ja, und diese Zeitprognosen, die er uns mit auf die Reise gegeben hat, die sind einfach haben nicht gestimmt. Ja. Okay. Also kann mich erinnern, wir haben dann auch einen Besuch in der Klinik gemacht und geplant und waren dort und haben uns auch persönlich kennengelernt und auch sympathisch und super und eine wunderschöne Klinik, also wirklich ganz, ganz toll und ganz ein hoher Standard. Und ich kann mich erinnern, das war im Mai letzten Jahres und die Prognose war, in 6 Monaten habe ich die passende Leihmutter für sie gefunden.
Okay.
Ja, jetzt sind dann doch mehr als 6 Monate vergangen. Es ist mittlerweile April, das heißt, wir sind bald bei einem Jahr und mittlerweile reagiert er auf keine E-Mails mehr.
Aha, ja. Komisch.
Also ich kann wirklich keine Empfehlung, ich nenne jetzt eh keinen Namen, aber ich kann jetzt keine Empfehlung abgeben und habe einfach ganz, ganz viel bessere Erfahrungen bis jetzt gemacht in Georgien.
Mhm.
Weil irgendwann muss man dann die Reißleine ziehen und überlegen, bleibe ich drauf und konzentriere ich mich weiter auf jemanden oder auf ein Land, wo ich das Gefühl habe, es passiert aber eh nichts.
Ja, oder vor allem in diesen Situationen, wo man eh so quasi auf Nadeln sitzt.
Man sitzt sowieso auf Nadeln. Genau. Ja. Jetzt muss ich dazu sagen, ich bin keine 25 mehr, wo ich sage, ich habe ja noch ewig Zeit. Und wenn es noch 2 Jahre dauert, macht es auch nichts. Ja. Mhm. Ich bin 41. Ja. Und ich habe auch so meine imaginäre Grenze, die ich einfach nicht überschreiten mag, zur Mutter werden. Und
gibt es eigentlich in den Ländern da irgendwie eine Grenze? Oder? Weil so wie zum Beispiel in Österreich ist ja mit Adoption zum Beispiel gibt es ja auch die Grenze für 45 für Frauen und 50 für Männer. Ist da sowas in dem Fall auch? Gibt es das?
Nicht, dass ich wüsste.
Okay.
Nicht, dass ich wüsste. Na. Aber ich habe mir jetzt...
Ich meine, natürlich...
Also es ist mir nie unterkommen. Ich habe mir natürlich dann, nachdem ich so langsam, aber sicher mich gedanklich von Griechenland wieder entfernt habe, habe ich natürlich angefangen zu recherchieren und zu sehen, wie es in anderen Ländern mit den Gegebenheiten ist. Ja.
Mhm.
Aber ich könnte nicht sagen, dass mir da jemals eine Altersgrenze der leiblichen Mutter... Es gibt teilweise Altersgrenzen bei den Leihmüttern, das heißt teilweise sogar, glaube ich, überall, aber ich glaube nicht bei den leiblichen Eltern.
Okay.
Das ist mir zumindest nicht untergekommen.
Okay.
Naja, und mittlerweile sind wir in Georgien gelandet. Da ist die ganze Situation dann doch ein bisschen populärer, was das Thema Leihmutterschaft betrifft. Die Ukraine war für mich kein Thema aufgrund der Kriegssituation und einfach der Meinung, also sie würden es anbieten. Das ist aber ich habe irgendwie kein gutes Bauchgefühl dabei. Mein ungeborenes Baby in die ersten Monate... Seines noch der Entstehungsphase sozusagen in einem Kriegsgebiet heranwachsen zu lassen. Ich habe kein gutes Gefühl dabei und ich glaube einfach trotzdem, dass jetzt in dem Fall die Leihmutter schon sehr viel Einfluss hat auf
Ganz bestimmt.
Auf dieses, auf die Art und Weise, wie ruhig und entspannt das Baby dann sein wird. Und ich glaube einfach dran, es gibt wahrscheinlich Studien, die dagegen sprechen, es gibt Studien, die dafür sprechen, aber ich habe kein gutes Bauchgefühl dabei und deswegen ist die Ukraine für mich kein Thema gewesen.
Es ist ja allein auch die Leihmutter braucht ja auch eine bestimmte Medikation, dann bestimmte Untersuchungen und das muss für dich halt einfach mit Sicherheit gegeben sein.
Genau, genau.
Also ich kann das komplett nachvollziehen, dass man da jetzt die Ukraine nicht unbedingt mehr heranzieht.
Ich bin mir gar nicht so sicher, ich glaube in der Ukraine müsste man sogar verheiratet sein. Also ich glaube, das wäre sowieso das zweite K.O.-Kriterium für uns gewesen.
Okay.
Und es sind uns nicht allzu viele Länder übrig geblieben, die wir zur Auswahl gehabt hätten als unverheiratetes Paar. Also hätte ich mir nicht gedacht, dass es Länder gibt, die Leihmutterschaft erlauben, aber dann darauf pochen, dass du verheiratet bist.
Ja, also das
ist schräg. Ganz schräg, aber es ist so. Also ich glaube, für uns ist übrig geblieben Georgien, Albanien und Armenien, wenn mich nicht alles täuscht. Mhm. Kann jetzt auch nicht sagen, aus welchen Gründen ich mich für Georgien entschieden habe. Keine Ahnung. Es sind ganz viele Bauchgefühlentscheidungen in diesem ganzen Prozess drinnen. Aber ich habe dort wirklich eine tolle Agentur gefunden und bin sehr guter Dinge, dass da die Versprechen eingehalten werden, die uns gemacht wurden. Ja.
Das heißt, du hast eine Agentur kontaktiert, die dann eine Klinik kontaktiert? Oder wie
genau. läuft das dann? Also in Georgien und ich glaube auch in anderen Ländern, wo das Thema Leihmutterschaft einfach populärer ist als jetzt beispielsweise in Griechenland, wickelst du alles über Agenturen ab. Mhm. Ja. Das heißt, die Agentur ist immer dein einziger Ansprechpartner. In Georgien wird es so sein, ich habe jetzt eine erste Ansprechpartnerin, die mich für die ganzen Steps, bevor es dann wirklich in die Umsetzung jetzt geht, in Anführungsstrichen, die mich auf diesem Weg begleitet. Das heißt, die hat mich durchgeführt, was die ganzen Dokumente betrifft. Sage ich gleich dazu, ist nichts für schwache Nerven. Also du musst ziemlich genau sein, was Dokumente betrifft. Also ich habe ganz viel Schriftverkehr mit meiner Klinik gehabt, bis die Dokumente dann wirklich so aufbereitet waren, wie sie für die Agentur notwendig sind.
Müssen die dann auch übersetzt sein?
Kommt das teilweise auch dazu? Ja, teilweise okay. Ja. Also übersetzen lassen habe ich eigentlich nur den Notariatsakt, weil sie brauchen ja auch in Georgien eine Bestätigung dafür, dass wir sozusagen als Paar zusammenleben. Ja, also das brauchen sie trotzdem. Und das habe ich übersetzen lassen. Klinikunterlagen, na, die habe ich so geschickt. Die kriegst du aber auch teilweise auf Englisch, zumindest war es in meinem Fall so. Mhm. Und alles weitere an Dokumenten bereiten sie, also haben sie in meinem Fall in der Agentur aufbereitet, bereits schon auf Englisch. Und ich habe sie bei uns in Österreich nicht ins Deutsche übersetzen lassen müssen. Also das.
Okay.
Konnte man alles machen. Aber trotzdem, es klingt jetzt alles so simpel,
ja.
Aber ich nehme jetzt nur her, du musst zum Beispiel abgeben einen sogenannten Pre-Freezing Report, ja? Wo einfach die Herangehensweise, die Methode des Einfrierungsprozesses, der Kryotonisierung, glaube ich, heißt das, ja. Ja? Wo das alles klar definiert ist und du kriegst einmal das erste Sheet von der Klinik. Dann schickst du es nach Georgien. Dann kommt die Rückmeldung Tage später. Na, das muss dann doch anders aufbereitet sein. Dann geht es wieder zurück in die Klinik. Und das ist ein ewiger Dreieckskreislauf, der, ja, ich sage jetzt einmal, man kann schon 1,5-2 Monate dafür einplanen, bis du die Dokumente wirklich sauber so beisammen hast, wie sie dann auch dort in Georgien da sein müssen. Mhm. Ja, weil die haben ja dann auch natürlich einen offiziellen Weg. Also die müssen ja auch, also die Dokumente, die dann unterm Strich übrig bleiben, müssen dann auch in Österreich vom Notar notariell beglaubigt werden und in einer weiteren Folge dann auch, gibt es noch einen zweiten Schritt der Beglaubigung, damit es auch außerhalb von Österreich eine Gültigkeit hat. Und damit die Herrschaften in Georgien dann die ganzen Dokumente dort auch wieder notariell bestätigen lassen können. Also das ist sehr genau und sehr, ja, wie soll ich sagen, aufwendig, aber schaffbar. Mhm. Es geht.
Ja gut, ich meine, das ist ja dann auch eigentlich der harmloseste Teil nach der Hormonstimulation, Entnahme und so weiter und so fort.
Es ist der angenehmere Teil, genau. Aber der halt mit ein bisschen mehr Aufwand verbunden ist, jetzt vom organisatorischen her, das schon. Aber schaffbar und wenn man das wirklich möchte, dann tut man es auch. Also dann ist nur ein bisschen Zeitaufwand, man muss sich dann immer ein bisschen sich auch die Zeit dafür nehmen und es ist natürlich schon, jetzt sprechen wir alle Englisch, ja. Aber wenn es dann um so ein spezifisches Thema geht und die ganze Konversation mit der Agentur ist auch auf Englisch, du musst dich dann schon ein bisschen hineinarbeiten und ein bisschen hineinleben. Und du wirst ja dann keine Fehler machen. Und also schaffbar, aber schon aufwendig. Ein bisschen aufwendig. Ja.
Weil gäbe es eigentlich auch die Möglichkeit, dass man einfach die Behandlung vor Ort machen könnte, nehme ich an.
In Georgien? Ja, die Möglichkeit gibt es grundsätzlich sicher. Ja, okay. Also das bieten eigentlich alle Agenturen sehr, wie soll ich sagen, sehr individuelle Pakete an. Also du kannst natürlich die Behandlungen auch dort machen. Ja. Mhm. Aber ich stelle es mir sehr mühsam vor.
Ich glaube auch, ja. Also es ist allein, in Österreich gibt es ja, allein, dass man diese IVF-Behandlungen machen kann, gibt es ja diesen Fonds.
Ja, genau.
Und der wird ja gefördert bei bestimmten Diagnosen. Ich nehme an, es war in deinem Fall...
Nein, bei mir hat der Fonds nicht gezahlt.
Nicht?
Nein, weil ja Leihmutterschaft in Österreich nicht erlaubt ist.
Ach so, ja. Okay. Ja. Ah, okay, ja, klar. Ja, stimmt. Mhm. Okay, gut, dann erübrigt sich das, ob man sich denkt, man macht es vor Ort oder hier. Aber ich nehme an, dass der Aufwand mit allem und dann hinfliegen und dort sein wahrscheinlich trotzdem teurer kommt, als wenn man es einfach hier
wahrscheinlich,
macht.
Wahrscheinlich, ja. Wahrscheinlich. Also ich, jetzt vom Gefühl heraus, ich würde es niemandem empfehlen, das mehr im Ausland zu machen, als nötig ist, ehrlich gesagt. Ja. Einfach auch... aus sprachlicher Sicht, ja.
Es ist eine medizinische
Sache, es ist eine medizinische Behandlung. Und ich kann nur aus meiner eigenen Erfahrung sagen, ich weiß nicht, wie es dir dabei gegangen ist, aber ich glaube, du warst ja auch auf derselben Klinik wie ich. Ja. Es war großartig. Also die behandelnden Ärzte und Ärztinnen sind ganz, 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 ganz toll. Ich würde auf keinen Fall woanders hingehen.
Ja, geht mir eh auch immer noch so. Ja,
ja.
Und wie ist jetzt der weitere Schritt, wenn du jetzt sagst, da ist jetzt bürokratisch mal alles erledigt, das sind jetzt dann mal alle Unterlagen, die geben das dann vermutlich weiter an eine spezielle Klinik?
Sobald ich alle Unterlagen jetzt in Georgien eingereicht habe, gehen die Unterlagen zum Notar, der Notar macht einen Gegencheck, sobald ich den Gegencheck, das Okay aus dem Gegencheck sozusagen habe, muss ich es beglaubigen lassen und dann sollten alle formalen Dinge erledigt sein. Und dann, wenn ich alles noch richtig im Kopf habe und es glaube ich zu haben, geht es in eine erste Teilzahlung.
Okay.
Das heißt, du zahlst um einen bestimmten Betrag an und die Erwartung ist, dass sie innerhalb von 12 bis 20 Wochen eine Leihmutter haben.
So schnell?
Ja, relativ schnell.
Boah.
Ich sage es mit Vorbehalt, weil
du kennst
meine Vorgeschichte. Ja. Und ich hatte schon solche Prognosen, zwar mit 6 Monaten, aber es ist nicht einmal annähernd eingetreten. Aber ich bin generell bei diesem Thema ganz, ganz stark bei dem Thema die Macht der Gedanken. Und wenn ich mir jetzt einrede, es dauert dort auch wieder länger, dann ziehe ich das wahrscheinlich an wie ein Magnet und ich bin überhaupt nicht bereit, mich auf negative Gedanken einzulassen. Deshalb sage ich, sie werden innerhalb von 12 bis 20 Wochen für mich eine passende Leihmutter haben.
Sehr schön, ja. Und ist es dann, also kann man da dann noch irgendwie, dass ihr zum Beispiel auch sagst, nein, die passt nicht zu mir, sie sorgen andere, also da gibt es dann schon noch so nochmal eine Vorauswahlmöglichkeit.
Es wird dir niemand sozusagen... vorgesetzt, von dem du nicht überzeugt bist oder der dir vielleicht nicht sympathisch ist. Man spielen ja viele Punkte eine Rolle. Ja. Also natürlich habe ich die positive Erwartungshaltung, dass ich sage, ja, das wird eine Frau sein, wo die Funken fliegen und wo man einfach so ein schönes Gefühl hat, weil die einem das größte Geschenk macht, das man haben kann. Ja. Also ich lasse mich auf den Gedanken gar nicht ein, dass die mir nicht passen könnte.
Wie siehst du das dann vielleicht auch mit dem Kontakt mit der Leihmutter? Also könntest du dir vorstellen, danach dann auch noch in Kontakt sein?
Ja, eigentlich schon.
Schon, ja?
Ja, ja. Also ich sage, ich denke ja eigentlich immer nur von einem Schritt zum nächsten. Ja, ich versuche mich wirklich nicht zu sehr, also ich versuche wirklich alles nicht zu sehr zu zerdenken. Das hat man bis jetzt gut getan, das habe ich auch schon im Vorfeld bei diesen ganzen Hormonbehandlungen und so weiter Ich bin da wirklich von einem Schritt zum nächsten gegangen. Ich habe mir nicht vorher angeschaut, dass ich mir Spritzen in den Bauch geben muss. Ich habe es nicht gewusst. Ich bin drinnen gesessen beim Erstgespräch mit meiner Ärztin und die erklärt mir dann die Medikamente und ich bin dann dort draufgekommen, dass ich mir selber Spritzen geben muss. Also es war der erste Stolperstein, wo ich gesagt habe, na, das kann ich nicht. Und ich sehe sie aber heute noch vor mir, wie sie mich anschaut und sagt, glauben Sie mir, Sie können das. Ja, natürlich kann man es dann, wenn man muss und wenn man eine Vision oder ein Ziel vor Augen hat. Ja. Aber ich glaube, dass durch diese Leichtigkeit, sage ich jetzt einmal, die ich mir mitgenommen habe, vom Zeitpunkt der Diagnose bis zum Zeitpunkt der Umsetzung der ganzen Leihmutterschaftsthematik, dass mir das immer geholfen hat. Und ich bin überzeugt davon, dass unsere Embryonenausbeute ein Produkt dieser ganzen positiven Gedankenwelt ist.
Ja.
Glaube ich einfach.
Das ist sehr schön gesagt. Also ja. Ich denke mir, das ist sicher auch eine sehr, sehr angenehme Einstellung. Man hört so viel, man liest viel. Man hat dann vielleicht im Umfeld Leute, die, weiß ich nicht, was halt erlebt haben, kann ich ja nur von mir selber sprechen, dass ich sicher auch Freundinnen habe, die IVF-Behandlungen ein bisschen schief beäugen, nachdem sie meine Geschichten kennen und so weiter, was aber natürlich trotzdem nicht fördernd ist. Genau, weil es hat jeder seine eigene Geschichte, es hat jeder seine eigene Art und Weise, damit umzugehen. Jeder Körper ist anders.
Genau.
Also ich habe mir nur gedacht, ich muss dir das irgendwie fragen, weil ich glaube, das ist so die erste Frage, die, wenn Leute gar nichts mit dem Thema zu tun haben, sich das nicht vorstellen können, dass da doch jemand Fremdes das eigene Kind austrägt. Mm. Und wie tut man dann mit dem? Und so, ich glaube, das ist so, wenn man so länger drüber nachdenkt, selbstverständlich wirst du es auch noch nicht wissen.
Naja, das ist witzigerweise, das ist wirklich das Einzige, worüber ich mir so zwischendurch schon die Gedanken gemacht habe. Ja? Und aus heutiger Sicht würde ich sagen, ich werde mein Kind ja nicht eine Lüge auftischen und also ich habe überhaupt nicht vor, mit dem Thema irgendwie geheimnisvoll umzugehen. Ja? Warum soll mein Kind das nicht wissen, wie es wirklich war? Und warum soll man den Kontakt verweigern? Es kann natürlich sein, dass die Leihmutter das nicht möchte, ja, dann ist es zu akzeptieren. Aber
ja, sicher. Klar, das ist nochmal
aus heutiger Sicht, und ich habe jetzt vielleicht die perfekte Vorstellung im Kopf, ist das eine Person, die, ich sage jetzt, fast zur Familie gehört und immer ein Gästezimmer frei haben wird bei uns. Ja, also kann dann alles anders kommen, weiß ich nicht. Ja. Aber ich würde sicher nicht, also ich kann mir überhaupt nicht vorstellen, dass ich sage, und ich möchte ab dem Zeitpunkt der Geburt keinen Kontakt mehr. Kann ich mir nicht vorstellen.
Mhm.
Glaube nicht.
Und wie ist es denn eigentlich, also weißt du, wie da die Situation in Österreich ist, wenn das Kind dann eben geboren wurde, du bist in Georgien, bist wahrscheinlich dann auch dabei, kriegst das Kind, musst du es dann hier adoptieren, glaube ich, oder?
Nein, ich glaube, es ist nicht so.
Ja? Okay.
Weil du bist ja, aber da bin ich noch ein bisschen zu wenig, also können wir in einem zweiten Teil gerne machen, wenn ich mir ein bisschen besser informiert darüber. Auf der Geburtsurkunde stehen die Namen der leiblichen Eltern. Das heißt, du kriegst dann die Dokumente ja so ausgehändigt und es sollte normalerweise keine Adoption nötig sein.
Okay.
Aber ich lege meine Hand dafür nicht ins Feuer, so weit bin ich noch nicht.
Okay, das können wir ja dann nochmal in einer zweiten Folge, wie schaut es jetzt aus, wie ist der Status quo,
aber gerne besprechen. Das sage ich dann trotzdem, ja, ist ein wichtiges Thema, muss man sich dann damit auseinandersetzen, aber dann ist mein Kind auf der Welt.
Ja,
ja.
Das kann eigentlich gar nicht.
Da kann es keine Hürde mehr geben, die irgendwie, also stelle ich mir jetzt in meiner positiven, leicht naiven Art vielleicht jetzt so vor, dass es dafür eine Lösung geben wird, ganz einfach.
Und weißt du, ob du Anspruch auf Karenz hast? Wahrscheinlich
das schon, weiß ich nicht.
Ah, das weißt du nicht, okay.
Ist mir aber eigentlich auch egal.
Den nimmt man sich sonst notfalls.
Nein, ich habe glücklicherweise einen Job, wo ich mir das sehr gut richten kann und dadurch ist es in unserem Fall wahrscheinlich ein bisschen eine Absprache mit dem Arbeitgeber.
Mhm.
Wir sind ein Familienunternehmen und privat geführt. Das und ich habe auch nicht vor, jahrelang gar nicht zu arbeiten. Ich habe auch nicht vor, ein ganzes Jahr nicht zu arbeiten. Ich glaube, dass es ganz gut Hand in Hand gehen wird und dass man deshalb, ob Karenz oder nicht Karenz, eine Lösung finden wird.
Mhm.
Aber nachdem man ja auch nach einer Adoption Karenzanspruch hat, soweit ich weiß, würde es mich wundern, wenn es nicht so wäre. Also ich glaube schon, dass es so ist.
Ich weiß, dass das meistens ein sehr heikles Thema ist, wenn man das genau anspricht, aber worauf belaufen sich da so die Kosten?
Na, das ist überhaupt kein heikles Thema. In Georgien musst du mit Daumen mal Pi 50.000 Euro rechnen. Mhm. Griechenland wäre sogar teurer gewesen. Ich glaube, da wären wir bei 70.000 oder so. In den anderen Ländern habe ich mich nicht so genau informiert oder umgeschaut, weil Länder, die für mich nicht in Frage gekommen sind, die habe ich sowieso nicht näher betrachtet. Was mir schon aufgefallen ist, Albanien war auch teurer. Keine Ahnung, worauf das zurückzuführen ist, weil ich habe jetzt keine Erklärung dafür, weil ich glaube jetzt so die Lebenserhaltung in Albanien ist jetzt nicht anders als in Georgien. Also jetzt aus dem Bauch heraus gedacht. Wirklich richtig teuer ist es in den USA. Also da sind wir im sechsstelligen Bereich. Das geht sich mit weniger nicht aus, was aber angeblich auch daran liegt, dass so viele Gerichtskosten und Anwaltskosten im Hintergrund sind. Okay, typisch amerikanisch, würde ich jetzt fast behaupten. Aber
die schauen natürlich nochmal bombenfest, dass alles sitzt und dass wir 100.000 verschiedene Anwälte draufschauen müssen.
Genau. Aber dort ist es sehr, sehr teuer.
Zum Schluss möchte ich gerne noch ansprechen, gerade weil du geredet hast über Arbeitgeber und so, wie offen ist euer Umfeld dafür? Also oder wie, nicht offen, sondern seid ihr zum Beispiel in der Arbeit, hast du es da schon mal angesprochen? Beziehungsweise wie sind so die Reaktionen von Freunden oder Familie?
Also in der Familie, da weiß es natürlich sowieso, also im engsten Familienkreis, sage ich jetzt einmal, meine gesamte Familie weiß jetzt nichts über meine Pläne oder über meine Krankengeschichte in dem Sinn. Aber im engen Familienkreis, und der ist ja dann auch nicht ganz so klein in meinem Fall, weiß das jeder. Und also ich habe nur positive Reaktionen. Aber klar, das ist meine Familie. Also es wäre schräg, wenn es anders wäre. Und im Freundeskreis wissen es auch einige. Nicht, also jeder weiß es natürlich noch nicht, aber es ist dann für mich früh genug, es zu kommunizieren, wenn es dann soweit, wirklich soweit ist. Ja. Aber die Freundinnen, die es von mir wissen oder auch die Freunde, die es von meinem Partner wissen, die haben alle total einen positiven Zugang dazu. Also, und je mehr oder je mehr Leuten du es kommunizierst, weil es ja dann doch irgendwie vielleicht sogar ein polarisierendes Thema ist, ja, aber ich habe keine einzige negative Reaktion drauf gehabt und ich habe mir für mich mitgenommen, wenn mir negative reagiert, ist es mir eigentlich egal. Weil es ist ja mein Leben und es ist meine Familienplanung. Und wenn wer ein Problem damit hat, dann ist es erstens kein Freund oder keine Freundin. Und wahrscheinlich ein Mensch, auf den ich verzichten kann in meinem Leben.
Mich hätte eben eher das interessiert, wenn du sagst, ja, negative Reaktionen, die Begründung. Deswegen habe ich mir gedacht, ich frage dich das, weil ich wüsste auch nicht, was es wäre, dass jemand sagt, wie kannst du nur? Weil was wäre die Begründung, dass man das jetzt nicht unterstützen oder unterstützen würde, einfach... Im besten Fall hat man vielleicht auch einfach gar keine Meinung dazu und sagt, ah cool, dass ihr das macht, passt.
Also das Thema, also das ist ja so eigentlich,
ja, genau. Genauso also, wie das Thema ist, dass Frauen in einem bestimmten Alter immer gefragt werden, und wann ist es bei dir soweit? Ja. Es sollte ja eigentlich niemandem was angehen. Und insofern,
eigentlich nicht, ja. Über den Punkt sind wir witzigerweise schon ein bisschen drüber. Also die Frage kriege ich nicht mehr allzu oft, weil ich glaube, bei mir ja jeder schon damit rechnet, dass ich keine Kinder mehr oder keine Familienplanung im Bett habe.
Auch arg eigentlich.
Eigentlich arg, aber ich glaube, es ist schon immer nur der 40er ist dann so ein Knackpunkt. Ich glaube, da fragen dich das die Leute nicht mehr. Und vielleicht ist es ein guter Anstoß, das in deinem Podcast jetzt einmal zu erläutern. Liebe Leute, man fragt das eine Frau auch nicht.
Sowieso.
Weil man weiß den Hintergrund nicht. Ja? Und permanent in einer Situation, wo du Probleme hast, Kinder zu kriegen, die Frage gestellt zu kriegen, wann kriegt ihr endlich Kinder, ist einfach, ich weiß, das meint niemand böse in dem Moment, wo er es fragt, aber bitte, man darf das nicht tun. Mhm. Also ich frage das niemanden. Mhm. Niemanden, weil das einfach, erstens ist es privat, da kannst du noch so eng befreundet sein. Die Frage ist unzulässig, finde ich einfach. Und du stichst vielleicht jemanden nur nochmal richtig fest in die Wunde rein, die schon riesengroß ist. Mhm. Deshalb sage ich, man muss das, glaube ich, zwischendurch immer wieder mal auf den Tisch bringen und den Horizont damit irgendwie bei den Leuten ein bisschen öffnen. Weil man denkt sich nichts dabei, aber vielleicht, wenn man es zwischendurch hört, fängt man an, sich dabei was zu denken.
Stimmt, ja.
Ja.
Schön gesagt und gut gesagt, nochmal gesagt. Sehr immer wichtig, immer wichtig.
Ja.
Ja. Na, spannendes Thema auf jeden Fall. Und ich bin gespannt, wie es bei dir weitergeht.
Ja,
und
ich auch.
Ja, das ist arg, gerade wenn man dann eben schon so in diesem Prozess ist und man merkt, so jetzt geht es dann wirklich los, kann ich mir vorstellen, dass das... Also ich habe dieses Thema ja auch nicht einfach so gewählt, weil es natürlich für mich und meinen Mann auch irgendwie eine Option wäre. Und deswegen schaue ich da bei dir jetzt ganz genau zu.
Ja, 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 gerne.
Interessant und...
Ja.
Ja,
spannend. Nein, ich finde einfach, man darf, wenn man die Möglichkeiten hat, ist ja trotzdem, ist es viel Geld. Ja.
Man muss wirklich sagen, man kann sich nur glücklich schätzen, wenn man die Option auch haben kann.
Ja, genau.
Also
finde ich, ja, wie soll ich sagen, es ist ein Wahnsinn, dass es so viel Geld kostet. Aber, ja, was soll man sagen? Ich meine, die Leihmutter kriegt natürlich eine Entschädigung dafür. Ja, natürlich, ja, ist ja völlig berechtigt. Aber das ist noch lange nicht die Gesamtsumme. Da natürlich verdienen die Kliniken und die Agenturen und jeder rundherum verdient damit. Ja, es ist aber dann trotzdem schon ein Privileg und sollte es eigentlich nicht sein.
Ja.
Also selbst in Ländern, wo man wirklich sagen muss, da ist die Einkommensgrenze wahrscheinlich wesentlich unter der bei uns in Österreich, selbst dort kostet so viel. Mhm. Ja. Keine Ahnung, was es in Österreich kosten würde, wenn es irgendwann einmal im Jahre Schnee vielleicht legal wird. Ist wahrscheinlich auch im Bereich des nicht gut leistbaren, möglicherweise.
Wahrscheinlich,
ja. Aber das ist halt so, ja. Und ja, entweder man kann es sich glücklicherweise leisten oder halt nicht, leider, ja. Aber es ist schon eine stolze Summe, ja. Braucht man nicht schön reden, ja.
Definitiv, ja. Jo. Ich glaube, ich habe soweit mal alles gefragt. Ich weiß nicht, ob du noch etwas sagen möchtest. Ansonsten war das, finde ich, auch schon ein sehr guter Abschluss.
Ja,
außer du hättest dem noch was hinzuzufügen.
Nein, ich glaube, ich habe mir sehr viel von der Seele gesprochen.
Sehr schön. Dafür ist Intimsphäre da.
Ja, genau. Nein, aber ich bin sehr offen für einen Teil 2, sobald ich ein bisschen mehr Schritte erklären kann und mehr weitere Erfahrungen dir mitteilen kann und dich teilhaben lassen kann und euch alle teilhaben lassen kann.
Ja. Sehr gerne, sehr gerne. Ja gut, dann in diesem Sinne noch einmal danke, liebe Nadja,
für deine Zeit. Sehr gerne.
Und alles Liebe, eure Eva.
Und eure Nadja.